Deutschlandfunk Kultur Fazit.
Heinrich Brüller, der demnächst, in wenigen Stunden um genau zu sein, nämlich schon 80 wird, mit ihm bin ich jetzt verbunden. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wir haben gerade über die Berlinale gesprochen. Das ist ja auch, so darf man es glaube ich auch verstehen, ein Fest des Kinos als Ort. Ein sehr traditioneller Ort, der in Gefahr ist, also nicht nur seit Pandemiezeiten, sondern vorher auch schon. Glauben Sie an das Kino?
Ich bin im Kino groß geworden, viel mehr als im Theater. Ich habe neulich mal so scherzhaft gesagt, über den Daumen gepeilt, habe ich vielleicht mehr als 20.000 Filme gesehen. Gerade weil es verboten war in meinen Internatsjahren in den 50ern, katholisches Internat. Also Kino war anrüchig, nur die katholischen Filme, wo Wunder geschahen, Marcellino Brot und Wein, Maria Goretti, die Wundergeschichten, da wurden wir in Zweierreihen reingeführt. Aber die Piratenmomente, wenn ich mich heimlich reingeschlichen habe und statt also heiligen Filme Höllenfahrt nach Santa Fe mit John Wayne gesehen habe, das hat mich geprägt für mein Leben. Da auszuwandern aus dem betrübten Alltag der 50er Jahre in einem katholischen Internat mit einer brutal, ja, unterdrückenden Religion sozusagen, mit Terrormomenten. Das war meine Rettung. Und wenn ich alle 4 Wochen mal nach Hause durfte, war ich schon am Nachmittag um 18 Uhr zweimal im Kino gewesen. Hamlet mit Maximilian Schell. Gucken, gucken, gucken. Und da rein zu geraten in dieses Business, ich hätte nie gedacht, dass es möglich wäre.
Aber es ist so viel passiert in den letzten Jahren. Streamingdienste sind dazugekommen. Dann erleben wir, dass viele Menschen auch schon vor der Pandemie, ja, das Kino einfach nicht mehr so als Selbstverständlichkeit ansehen, dass die Kinobetreiber kämpfen müssen um Zuschauer. Glauben Sie, dass es da eine Zukunft gibt?
Ich gehe mal einen Schritt zurück. Ich habe erlebt, wie in den 50er Jahren mein geliebtes Kino mit wunderbaren Filmen, also Lohn der Angst, Wem die Stunde schlägt, alle diese Filme waren großartig, die ich gesehen habe. Das ist Anfang der 60er zusammengebrochen, weil das Fernsehen kam. Und das war eine weltweite Entwicklung. Und dann hat es sich doch wieder bekrabbelt mit ganz besonders großen Elementen. Earthquake, ich weiß, ich habe einmal in einem Kino in Hamburg gesessen. Da war es so, Sie werden es nicht glauben. Es war so arrangiert, dass, wenn das Erdbeben kam, die Stühle sich bewegten. Also ich habe sowas nie wieder erlebt. Aber all die großartigen Momente, die dann das Kino brachte und die dort gerade auf der Leinwand wunderbar wirkten, die haben ja die Menschen zurückgeholt ins Kino. Es war also möglich. Jetzt ist die Stunde aber ernster denn je, da haben Sie recht. Die Streamingdienste und die großen Bildschirme, die wir zu Hause haben, das Einfache, selbst zu entscheiden, wann wir es sehen, wann wir es anhalten, nicht mit der Bahn im Regen in ein Kino zu fahren oder sich anzustellen. Ob die älteren Menschen, die es jetzt 2 Jahre so gemütlich hatten und eine solche Auswahl auch hatten von Filmen, nicht immer nur gute Filme, aber immerhin die Auswahl über 5, 6 Streamingdienste und auch was die ARD, das ZDF jetzt machen wird, selber riesige Mediatheken einrichten wird, wo all das, was wir vielleicht mal gesehen haben, auf dem Knopfdruck oder später mal auf Alexa, zeig mir, manche mögen es heiß, nimm Platz, zack, kommt es. Also es wird ja dann alles wie im Wunschtraum möglich sein, abgesehen von dem, was vom Konto dann abgebucht wird. Also das wird eine schwere Sache, ob die Menschen zurückkommen werden ins Kino, nachdem sie Heimkino hatten in der Qualität. Da muss das Kino sich auch anstrengen und es wird eine andere Sorte Kino sein, wie wir sie schon zum Teil haben. Kinos, wo man die Beine hochlegen kann, wo man mit 30 Leuten hingehen kann und sagen kann, heute Abend wollen wir folgenden Film haben. Den laden die runter und zeigen der gesamten Geburtstagsgesellschaft, sagen wir ruhig, manche mögen es heiß. Man kann dann zusammen dabei sogar trinken und tanzen. Es wird andere Momente geben. Diese Riesenkinos mit 800 Leuten, ob die noch zu füllen sein werden, schwer zu sagen, schwer zu sagen. Wäre schade, ich liebe das Kino mehr als alles andere. Also, soweit meine Antwort.
Ja.
Pythia, rätselhaft und so weiter.
Naja, aber Sie sind ja eigentlich in erster Linie ein Fernsehmann. Wie stark hat Sie das Kino geprägt für das Fernsehen? Ich meine, Dokudrama, das ist ja etwas, glaube ich, was stark auch an das Fernsehen immer gebunden war und bis heute auch noch ist. Dokudramen sind nicht unbedingt das Genre, was im Kino nun stark reüssiert.
Ja.
Ne?
Mhm. ist, ob schon einiges rübergeschwemmt ist und man durchaus Kinofilme erfolgreich machen kann, indem sehr geschickt dokumentarische Momente eingewoben sind. Natürlich komme ich vom Fernsehen, aber habe das Kino mitgebracht. Das Kino war der magische Ort, der dunkle Raum mit Bildern, die riesige Weiten zeigten. Aber die Idee, der magische Raum, den habe ich mit rübergenommen. Aber das Fernsehen war das leicht beleuchtete Zimmer, in dem man reden konnte, in dem man noch einen Schluck Bier trinken konnte, diskutieren konnte. Und das war das, was ich sozusagen ja beim Brecht-Theater gelernt habe. Es gibt einmal den Moment des Theaters, wo Schauspieler eine Szene spielen, und dann der Moment der Verfremdung, wo jemand zum Zuschauerraum geht oder durch die Spielweise zeigt: Hallo, denkt mal nach, was habt ihr da gerade gesehen? Das seid ihr doch selber. Also Mutter Courage, 46, 47 auf der Bühne in Ost-Berlin. Berlin war verwüstet. Brecht brauchte nur ein Betttuch hinhängen. Das war das Bühnenbild. Das haben die Zuschauer mitgebracht. Die haben die Trümmer gesehen. Und dann waren da Menschen auf der Bühne, die sahen so aus, wie sie selber waren. Vor ein paar Wochen noch. Die waren wie die Courage. Wir brauchen den Krieg für unser Geschäft. Das brauchen wir. Sie verliert ein Kind nach dem anderen und wird nicht klug. Die Zuschauer aber in der Distanz sollen klug werden. Das ist ein gutes Modell. Das habe ich gerne übernommen. Wir zeigen eine Spielszene, ziehen Leute in eine Handlung rein und dann durch die Aussagen, durch die sehr klug eingeschnittenen Dokumente, die wir selber herstellen, durch die Interviews, da wird dann etwas Neues entstehen. Einmal ein Bruch, nachdenken. Was haben wir da gesehen? Stimmt das überhaupt? Oder Sie sehen einen Ministerpräsidenten, der die Treppe heruntergeht und sagt, ich gebe mein Ehrenwort. Und ein Freund sagt, hör doch bloß auf, dein Ehrenwort. Und dann geht er vor die Leute und sagt, ich habe nie von der Sache gewusst. Ich gebe, meine Damen und Herren, Ihnen das Ehrenwort. Und Sie haben ihn eine Minute vorher gesehen in einer Spielszene, wo er das probt. Und Sie wissen, durch dokumentarische Aussagen, die reingeschnitten sind, er hat alles gewusst. Er hat nur so getan, als ob er nichts wusste. Diese Art, Handlungen aufzuschneiden und doppelt zu spiegeln, um den Zuschauer zum Nachdenken, zum kritischen Betrachten der Bilder zu bewegen, dass er nicht nur glotzt, wie Brecht sagt, glotzt nicht so romantisch. Schau hin, schau hin. Es ist dein Leben, das wir dir vorspielen und du kannst es ändern. Sei nicht so dumm wie die Courage.
Ja, dieses Reflektierte war Ihnen offenbar immer wichtig. Dieses, ja, wenn man jetzt mit Brecht sprechen würde, Verfremdete auch. Ich weiß nicht, ob das etwas ist, was heute noch durchaus eine Rolle spielt. Ich meine, Sie haben mit diesen Dokudramen, das haben Sie im deutschen Fernsehen etabliert, ist inzwischen ein fast schon klassisches Genre geworden. Jetzt kommen wir mal zurück zu der Fernsehwirklichkeit von heute, gerade auch zu den Streamingdiensten, zu den Mediatheken. Also Dokus boomen da ja. Also da haben wir True Crime ganz viel bei Netflix und bei anderen Streamingdiensten. Also das Dokumentarische als solche boomt ja, aber man hat eher den Eindruck, dass man sehr stark reingesogen werden soll, dass es so ein bisschen immersiver irgendwie auch wirkt als Zuschauer. Das ist jedenfalls eine Erfahrung, die viele machen. Ist das etwas, was Sie auch beobachten?
Erstmal schreckt es mich nicht. Die Mediathek hat wunderbare Vorteile. Das ist nicht der Film, der ein Schicksal an einem Abend hat. Was meinen Sie, was wir gezittert haben, wenn wir 3 Jahre einen Film produziert haben und an dem Abend, bums, war ein Länderspiel. Da hatten wir unser Publikum verloren und zwar für immer. Und jetzt steht so ein Film ein Jahr im Internet. Ich habe 3, 4 Filme, die laufen bei Amazon Prime und Brecht läuft bei Netflix und so weiter. Da stehen die seit Monaten. Da haben die Zuschauer und der Film eine ganz andere Chance. Und sie sind nicht mehr formatiert. Ich musste früher alle Filme auf 88:30 machen. Und jetzt kann ein Film, schauen Sie mal die Streamingdienste an, eine Folge ist 30 Minuten, eine ist 60, 45, so wie man eine Novelle schreibt für einen Verlag, kann man plötzlich Filme in der richtigen Länge, wie diese Episode es verdient, laufen lassen. Also ich bin begeistert. Nur, wenn die Streamingdienste so marktkonform sind, dass sie wie Coca-Cola oder Hamburger uns die Zuschauer wegnehmen und nicht nur das öffentlich-rechtliche Fernsehen, sondern auch das Kino gefährden, da muss man nachdenken. Aber erst einmal war ich nicht dagegen.
Sie arbeiten ja an etwas, von dem Sie noch nicht verraten dürfen, was es genau ist. Aber haben Sie vielleicht,
darf nicht.
Das steht sicherlich auch in Ihrem Vertrag, aber nicht die klitzekleinste Andeutung?
Wenn ich sage, der Arbeitstitel ist der Mantel des Schweigens. Dieser Titel steht doch über mein ganzes Lebenswerk. Immer war über eine Sache, der Mantel des Schweigens gelegt worden. RAF, Barschel, Speer, der Lügner, Speer, der Nazi, der anständig sein gewesen sein wollte und einer der großen Verbrecher war. Immer ging es darum, diesen Mantel etwas wegzuziehen und den Menschen einen Blick unter den Mantel, der etwas beschweigt.
Also was Verdrängtes, was Sie aufarbeiten wollen?
Ja, natürlich, aber selbstverständlich.
Aber mehr kriege ich jetzt, glaube ich, nicht aus Ihnen raus, vermutlich.
Also.
Deutsche Geschichte.
Ja.
Na sehen Sie, wenigstens das.
Und wie.
Sie werden, eins steht schon mal ganz sicher fest, Sie werden gleich 80.
Ja.
Wie feiern
kein
Sie?
Kein Mantel,
Nein, das kann man nicht verheimlichen. Wie feiern Sie?
Also ganz bescheiden, ganz wenig Leute, der eine oder der andere. Wenn Überraschungsgäste kommen, die nicht mehr reinpassen, rufe ich oben aus dem Fenster, vierter Stock in der Mainzer Straße, stellt die Geschenke in den Fahrstuhl, ich fahre sie hoch. Und unten steht eine kleine Flasche, schenkt euch einen Schluck ein, dann können wir nochmal anstoßen, kommt Alba vor die Haustür. Ich proste von oben, ganz klein und später im Sommer mal größer, wenn wir uns alle wiedersehen können. Mehr kann ich nicht anbieten.
Auf jeden Fall kann man sie feiern, wenn man einfach ihre Filme schaut, in den Mediatheken, darüber haben wir schon gesprochen, auch in den Streamingdiensten, also in der ARD-Mediathek zum Beispiel. Ihre Filme über Brecht, über den deutschen Herbst, die Buddenbrooks, alles sofort zu haben und jederzeit zu schauen.
Ja, guter Vorschlag.
Das kann man noch eine gute Flasche aufmachen, wie Sie jetzt auch gerade eine noch neben sich stehen haben Sie mir verraten.
Ja, ja, das ist wahr.
Heinrich Brüller, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.